Ja, es ist 20 Uhr, liebe Ludmilla, lieber Roland, herzlich willkommen zum Live-Chat mit euch heute am Sonntagabend. Freut mich, dass ihr heute im Sommer und auch bei dem schönen Wetter hier seid und auch Leute dabei sind. Ja, hallo.
Ja, vielen Dank an Jetzt TV, an euch, an das Team und herzlich willkommen an alle Zuschauenden. Finde ich auch schön, dass doch so viele da sind.
Möchtest du erst was oder ihr was Einleitendes sagen oder? Weil ich glaube, Fragen sind noch keine im Chat.
Ja, das können wir gerne machen. Ein paar einleitende Worte. Für alle, die uns noch nicht kennen, vielleicht, wir sind Ludmilla und Roland aus Berlin und Gründer der Akademie Erleuchtung, wo wir Menschen begleiten auf ihrem Weg zum Erwachen und zur Erleuchtung. Und ja, in den letzten 10 Jahren auch Veranstalter der Erleuchtungskongresse, live und online, wo wir zum selbigen Thema mit verschiedenen Schwerpunkten dann immer mit vielen Kolleginnen und Kollegen diese Themen in einzelnen Workshops und Seminaren und Satsangs vortragen. Ja. Und so ist unser Schwerpunkt Erwachen und Erleuchtung. Und natürlich auch die Beseitigung von Hindernissen auf diesem Weg. Denn die Erfahrung zeigt, dass es doch immer wieder Hindernisse gibt. Und viele Menschen auf diesem Weg auch froh sind, wenn sie Hilfe erhalten können bei den Fragen, die dabei auftauchen.
Ja, und wir sind sozusagen die Vertreter, die immer wieder betonen, dass es Erwachen und Erleuchtung tatsächlich gibt. Auch wenn man aus der erleuchteten Schau heraus das vielleicht so nicht sagen würde, weil das gar nicht von Bedeutung ist. Denn Erleuchtung ist einfach. Und das gilt für jeden und für jedes, was da ist oder ist einfach. Ne? Und trotzdem gehen wir immer hin und sagen, jo, das gibt es. Und vor allem, du kannst auch tatsächlich etwas dafür tun. Da fragt sich natürlich der ein oder andere, ja, wer soll denn da was tun? Es gibt da ja niemanden, der da was tun kann. Aber die Erfahrung zeigt, dass solange wir uns als jemand erfahren, getrennt vom Rest der Welt oder getrennt von anderen Menschen, solange wir das so erfahren tatsächlich, können wir auch etwas tun. Nachher verschwindet das. Das ist so. Und deshalb, ja, schlagen wir immer vor, jeder solle doch bei sich einmal schauen und ganz ehrlich mit sich sein, schauen, wo er denn da eigentlich steht, im Hinblick auf seine Selbsterfahrung und auf die Welterfahrung. Wie erlebt er sich selbst und andere und die sogenannte Welt? Ist das was Äußeres oder wie sieht das eigentlich aus? Denn wenn dem so ist, dass du innen und außen als etwas Getrenntes erfährst oder auch dich selbst getrennt von etwas erfährst, dann bist du an dem Punkt, dass du tatsächlich etwas tun kannst für deinen weiteren Weg zurück zu dir selbst. Und das ist ja das, was wir, Roland und ich, machen. Wir begleiten ja Menschen auf diesem Weg und schauen immer ganz genau, wo steht denn der Einzelne eigentlich? Weil jeder steht ja an einem völlig anderen Punkt. Das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und was kann derjenige denn eventuell doch jetzt tun an dem Punkt, wo er steht? Ja, und das birgt großes Potenzial, ist jetzt auch ein blödes Wort im Grunde genommen, weil es so eine Wichtigkeit darauf legt. Aber an dem Punkt, wo man dort steht, hat es eine Bedeutung, dieses Erwachen und die Erleuchtung. Und insofern birgt es großes Potenzial, da einige Schritte auf sich selbst zuzumachen, auf diese Erkenntnis hin dessen, was du wirklich bist, was die Welt wirklich ist, die Erkenntnis dieses einen Seins, was alleinig ist. Ja, und wir sagen auch immer, das hört sich auch ein bisschen komisch an, aber das sagen wir auch immer, es lohnt sich. Für wen lohnt es sich? Ne? Weil derjenige, der erkennt, verschwindet beim Erkennen. Aber was dann geschieht, ist natürlich wunderbar. Denn es geschieht ein anderes Sein, sage ich mal, ein anderes Erleben oder einfach ein anderes Sein. Ja. Insofern herzlich willkommen auf dem Weg. Wir freuen uns. Und wenn da vielleicht Fragen zu sind, dann gerne.
Ja, da ist schon eine Frage aufgetaucht zu von Katharina. Wie kann sich das Erwachen vertiefen? Der Friede und die Verbindung mit der Natur und die Herzöffnung waren schon so viel tiefer. Aber momentan ist es ein sehr langsames, gelassener Werden, auch mit schlimmen Widrigkeiten. Es gibt eine Sehnsucht nach Vertiefung, aber auch ein Okay-Sein mit dem, wie es ist.
Ja, genau. Nicht gelassen sein ist ja auch okay. Das könntest du vielleicht prüfen, ob das für dich auch ein Okay bekommt, dass du einfach nicht gelassen bist. Das ist ja völlig in Ordnung. Erleuchtung ist ja kein Selbstoptimierungsprozess. Es zeigt sich ja vielmehr, dass du im Grunde die Freiheit besitzt, alles zu sein, was die jeweilige Situation vielleicht erfordert. Alles ist also okay, was sich da zeigt. Und ja, man kann natürlich Selbsterforschung betreiben, anhand dieses Gefühls, was da vielleicht auftaucht.
Ja, und der Wunsch nach Vertiefung ist natürlich ein Wunsch des Egos. Das, was du wirklich bist, kennt keine Vertiefung. Es ist einfach. Und Erwachen und Erleuchtung zielt ja im Grunde genommen darauf ab, auf die Verwirklichung dieses Seinszustandes, der du wirklich bist. Deshalb ist die Frage, wer hat denn da den Wunsch nach Vertiefung? Das ist natürlich immer das Ego. Und das ist jetzt nicht schlecht gemeint, weil das Ego hilft uns natürlich, solange wir uns selbst, unser eigentliches göttliches Selbst noch nicht gefunden haben, solange hilft uns das Ego ja durch diese Wünsche auch, dass wir weitersuchen, dass wir auf diesem Weg bleiben. Wenn wir uns aber gefunden haben, dieses innerste göttliche Selbst, gibt das Ego auch Ruhe. Das heißt, diese Suche verschwindet, die löst sich auf, diese Wünsche nach Vertiefung gibt es nicht mehr, weil alle Tiefe erreicht ist. Und insofern ist der Wunsch nach Vertiefung, den das Ego da in unseren Bewusstseinsraum spiegelt, völlig okay. Zu Recht völlig okay. Aber die Frage ist natürlich, wie kann man diesen Wunsch erfüllen? Wie können wir uns diesen Wunsch nach Vertiefung erfüllen? Der Weg, den wir Menschen gehen, auf dem Weg zum Erwachen und zur Erleuchtung, geht immer auf zwei Bahnen. Die eine Bahn ist die Transzendenz und die andere ist die Selbsterforschung. Die Transzendenz führt uns zu dieser unmittelbaren Erfahrung unseres göttlichen Selbstes und die Selbsterforschung führt uns zu den unmittelbaren selbsterschaffenen Knoten, wie wir das nennen, oder Hindernissen. Und beides bringt uns Erkenntnis. Die Transzendenzerfahrung bringt uns Erkenntnis unserer non-dualen Wirklichkeit. Und die Erfahrung, die Suche nach unseren Knoten bringt uns Wissen darüber, wie wir uns selber mehr oder weniger intelligent abhalten von dieser Transzendenzerfahrung. Und deshalb sind diese beiden Bereiche bei suchenden Menschen immer wieder präsent. Und sie werden in der Regel auch als ein ständiges Hin und Her erfahren. Dann habe ich diese Tiefe, dann bin ich diese Tiefe, dann spüre ich die Verbundenheit mit einem und dann falle ich quasi wieder raus und bin wieder in meinem gewohnten Alltagsbewusstsein, wo ich Zweifel habe und wo ich Unsicherheiten spüre und wo das Ego so seine Kapriolen schlägt und den Tanz des alltäglichen Lebens tanzt. Und das ist vollkommen normal. Und manchmal legen wir unsere Aufmerksamkeit halt mehr auf die Transzendenz und mal müssen wir, und das ist sinnvoll auch, diesen Knoten, die da auftauchen, ein Okay geben. Weil da drin eine Wahrheit steckt. Eine Wahrheit, die wir ansonsten nicht finden können. Wenn wir in der Transzendenz verschwinden und uns das gelingt, da dauerhaft drin zu bleiben, dann ist okay. Dann sind diese Knoten keine großen Hindernisse. Dann haben wir die im Grunde genommen schon überwunden. Wenn die uns aber wieder rausziehen aus diesem erwachten Zustand, dann hat das auch einen Grund. Weil da noch abgespaltene Selbstanteile in uns sind, die wirklich sagen, hallo, ich sehe, du gehst ins Erwachen, ich will aber mit. Und es wäre im Grunde genommen unempathisch zu sagen, ach, du als dieser abgespaltene Anteil von mir, du bist mir egal. Das wäre unempathisch. Und das geht auch gar nicht auf Dauer. Also es kann mal gelingen, aber die Erfahrung zeigt, dass wir uns selber wieder rausziehen aus diesem Zustand. Wir spüren das dann, dass wir da rausfallen aus diesem non-dualen Bewusstsein, weil wir auch als Menschen Mitgefühl haben und uns natürlich ganz mitnehmen wollen ins Erwachen. Weil halb geht das nicht. Halbes Erwachen geht nicht, es geht nur ganz. Und wenn man dieses System einmal durchschaut hat, sieht man, dass es ganz natürlich ist. Das Bewusstsein funktioniert wie so ein Paternoster, der immer wieder runterfährt und guckt, ob da unten noch was einsteigen will und das auch wieder mit hochnimmt. So lange, bis wirklich alles aufgeräumt ist und jeder Teil in Frieden gekommen ist und geklärt ist und dann ist alles gut. Dann endet diese ewige Dynamik des Egos, diese ewige Dynamik der Dualität und das Ziel ist erreicht. Insofern ist der Wunsch nach Vertiefung gerechtfertigt.
Ja, wobei man natürlich auch sagen kann, es hat nichts mit Tiefe zu tun, ne? Es ist jetzt nur ein Wort. Wir wissen ja alle, was damit gemeint ist. Aber letztendlich ist dieses erwachte Bewusstsein in keiner Tiefe in dem Sinne, sondern es ist natürlich sowieso überall und das, was ist. Aber um es in dir selbst zu verwirklichen, so erlebt es sich vielleicht manchmal so, dass man das tatsächlich in sich, in einer Art Tiefe in sich findet oder empfindet. Ja.
Die Carmen fragt, wenn man erleuchtet ist, gibt es da überhaupt noch schlechte Gefühle?
Das kann man so nicht sagen. Schlechte Gefühle in dem Sinne gibt es nicht, weil die Bewertung wegfällt. Man kann vielleicht sagen, es gibt alle Gefühle, die du so kennst. Aber dadurch, dass die Bewertung nicht da ist, gibt es keine schlechten Gefühle. Die fühlen sich auch nicht schlecht an, sondern das sind ganz echte Gefühle im Hier und Jetzt, unmittelbar. Die kommen und gehen. Und dadurch, dass sie einfach da sein dürfen, ohne dass du das tust, natürlich, sondern es ist einfach das, was ist. Du bist mit dem, was ist. So. Und das erfährt keine Bewertung, keine Zurückweisung und keine Beurteilung, kein Weghaben wollen und auch kein Herhaben wollen. Insofern kann man sagen, gibt es die nicht, die schlechten Gefühle, nein.
Die nächste Frage, oder möchte Roland noch was dazu sagen?
Ja, das Thema Gefühle, das kann man natürlich weiter ausbauen, weil es so immens wichtig ist. Wir unterscheiden bei Gefühlen zwischen den echten Gefühlen, zwischen den erinnerten Gefühlen und den Stimmungsgefühlen. So, schlechte Gefühle sind in der Regel erinnerte Gefühle. Erinnerte Gefühle kommen in der Regel aus dem, was wir das innere Kind nennen können. Also aus der Vergangenheit. Als Erwachsener gibt es keine schlechten Gefühle. Wenn ein Erwachsener ein Problem hat, setzt er sich hin, denkt drüber nach, verschafft sich die notwendigen Ressourcen und löst das Problem. Und wenn mit dem Problem unangenehme Gefühle einhergehen, wird es auch als normal empfunden. Also, was weiß ich, wenn ich mir mit dem Hammer auf den Daumen hau als Erwachsener, dann ist es irgendwie logisch, dass das weh tut. Und da sitze ich da nicht und sage, Mensch, das sind aber schlechte Gefühle. Sondern das ist logisch, dass das weh tut und dass das blutet. Das ist kein schlechtes Gefühl. Das ist normal. Das ist logisch. Als Kind allerdings, wenn ich da in eine Art, sagen wir mal, Liebesentzug reinkomme oder mich nicht beachtet fühle oder schlecht behandelt werde, dann komme ich mit diesen Gefühlen natürlich nicht klar, weil sie im Grunde nicht sinnvoll sind für mich. Ich kann dann nicht sagen, ja, das ist normal, dass Mama und Papa doof zu mir sind jetzt oder so. Weil als Kind brauche ich Unterstützung, als Kind bin ich abhängig von den Eltern. Und da produziere ich natürlich schlechte Gefühle. Und diese schlechten Gefühle speichern sich in uns oftmals, wenn wir sowas erlebt haben in der Kindheit, und wir haben das im Grunde genommen alle Menschen, fast alle haben das erlebt, dann bilden sich Knoten und die spiegeln sich später in unser erwachsenes Leben hinein. Irgendeine Situation triggert das dann, dann platzt das wie so eine kleine Gefühlsbombe in uns so und Alarm, 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 wir haben schlechte Gefühle. So, und wir wissen in dem Moment auch nicht, was wir machen sollen. Das ist nicht so was Praktisches wie Hammer und Daumen, sondern es ist irgendwie von innen heraus auf einmal da, es überschwemmt einen und man denkt, ich fühle mich doof. Das sind Zustände, wo sich diese erinnerten Gefühle vermischen im Erwachsenen-Dasein mit unseren echten Gefühlen und teilweise auch dann so Stimmung erzeugen und Hysterie und Aufgeregtheiten, die völlig überflüssig sind. Aber sie sind in dieser Situation da und es wird als schlechte Gefühle empfunden. Lösen können wir sowas auf Dauer nur natürlich, indem wir uns diese erinnerten Gefühle anschauen. Indem wir denen mal wirklich Aufmerksamkeit schenken und mal wirklich uns anhören, was hat das innere Kind uns da eigentlich mitzuteilen. Wir kommen da nicht drum herum. Das Kind ist so mächtig, dieses innere Kind ist so mächtig, das holt uns aus jedem erwachten Zustand wieder raus. Jeder, der schon mal erwachte Zustände erlebt hat, kennt das, zack, kommt man wieder raus. Wo Licht ist, tauchen auch die Schatten auf. Man sieht in die kleinsten, finstersten Ecken im eigenen Innenraum und sieht, oh ja, oh, da ist noch was. Oh ja, puh, jetzt kann ich das verdrängen, weil ich damit nichts zu tun haben will, aber das ist ja keine Lösung. Das ist zwar im Moment vielleicht vom Gefühl her angenehmer, weiß ich gar nicht, angenehmer. Es ist dann halt einfach verdrängt worden, aber mit jedem Erwachen taucht das wieder auf und taucht wieder auf. Das Kind hebt den Finger, sagt, hallo, ich sehe, du gehst ins Erwachen, ich will mit, aber ich habe einen kleinen Rucksack, den gebe ich dir. Und von daher ist das mit den schlechten Gefühlen schon ein sehr positiver Indikator, dass ich da noch Teile in mir habe, wo es sich lohnt, hinzugucken. Und das Leben will, dass ich da hingucke. Und auf dem Weg des Erwachens ist es wirklich völlig normal. Wenn ich da natürlich durch bin irgendwann, wenn ich diese kritische Masse überschritten habe, also wenn diese innere Dynamik zur Ruhe kommt, und die Energie da nicht mehr so stark wirkt, dann kann Erwachen geschehen, dauerhaftes Erwachen. Und der Rest, der dann vielleicht noch im eigenen Unterbewusstsein ganz tief in den unterbewussten Schichten rumort, der wird automatisch dann auch aufgelöst. Das ist dann nicht mehr so ein großes Ding. Manchmal ist es noch ein bisschen größer, dann nennen wir es dann die dunkle Nacht der Seele, da kommen allerlei kunterbunte Gefühle hoch. Und das kann auch schon eine Zeit lang richtig anstrengend sein. Aber wenn wir erstmal fest erwacht sind, dann haben wir einen inneren Halt, eine innere Ruhe und Tiefe, wo wir das dann auch meistern können. Es dann nicht mehr zu einem unlösbaren Problem auswächst. Diese Knoten, die wir in uns haben, die können wir vor dem Erwachen schon anfangen zu lösen. Bis zum Erwachen, dann haben wir da schon mal eine Arbeit geschafft. Oder wenn wir einfach so spontan erwachen, das gibt's ja auch, ganz spontanes Erwachen, dann kommt das halt nach dem Erwachen auf uns zu. Und da wird es dann so, ja, so dramatisch die dunkle Nacht der Seele genannt. Das haben die Mystiker so von sich gegeben. Ist auch irgendwie treffend, weil da kommen wirklich komische Sachen, so urexistenzielle Dinge kommen da hoch. Und der Rahmen des Erwachens zeigt einem aber auch, ja, das ist auch richtig, dass das jetzt hochkommt. Das muss jetzt auch gesehen werden. Denn in diesem Zustand der Non-Dualität kann ja nicht irgendwas nicht drin sein. Es muss ja alles mitgenommen werden. Es muss ja alles drin sein. Von daher ist das eine spannende Zeit. Ja, das zu den Gefühlen nochmal kurz.
Da passt die nächste Frage zu von Felix. Was ist, wenn man erwacht ist und immer ab und zu wieder Überforderungszustände hat?
Ist das bei dir so? Also, wie kann man die Frage verstehen? Hast du Erwachenserfahrungen gemacht und fühlst dich überfordert hin und wieder? Oder wie ist das? Das ist durchaus möglich, dass du aufgrund des Prozesses, der durch das Erwachen angestoßen wird, dich ab und zu schon mal überfordert fühlst. Denn der Prozess, wenn der anläuft, das ist natürlich individuell verschieden, aber der kann schon manchmal sehr herausfordernd sein, je nachdem, ne? Und es zeigt sich gerade bei deutlichen Erwachenserfahrungen, dass, ja, sich manchmal doch sehr plötzlich und heftig Dinge zeigen, in dein Bewusstsein kommen, die für dich dann wahrscheinlich ungewohnt sind, dass sich das so zeigt. Weil vorher sind ja im Grunde genommen die ganzen Verdrängungsmechanismen, die wir so haben, sind ja intakt. Aber mit dem Erwachen zu dir selbst, zu deiner wahren Natur, lösen die sich. Die haben ihre Funktion verloren, weil du hast ja die Wahrheit geschaut. Es funktioniert nicht mehr. Ja? Verdrängung funktioniert nicht mehr. Insofern, wenn dann die Dinge relativ ungefiltert, sage ich mal, in dein Bewusstsein kommen, kann das auch mal überfordernd sein. Aber das hört auf, definitiv.
Eine nächste Frage von Bernd, der ist hier im Zoom. Ich meditiere nun seit 40 Jahren täglich, in Klammern TM, und bin immer noch nicht erleuchtet. Ist Meditieren nötig oder was mache ich falsch? Meditiere ich ein oder zwei Tage mal nicht, wird das Erleben sehr hart. Also irgendwie sinnvoll ist es ja schon.
Ja, Bernd, wenn du transzendentale Meditation schon seit 40 Jahren machst, dann kennst du ja auch den Zustand der Transzendenz. Deshalb heißt die TM ja auch transzendentale Meditation. Also den Zustand dieser ruhevollen Wachheit. Dieser Zustand, wo keine Gedanken sind, wo die zur Ruhe kommen. Und du diese Weite, diese unendliche Weite erfährst, wo du diese Weite sogar bist, diese Unendlichkeit. Und von der Gefühlsebene aus diese Glückseligkeit spürst, schon wenn du dich der Transzendenz näherst. Ganz besonders, wenn du wieder rauskommst. Also im Grunde genommen klassisch diese Transzendenzerfahrung. Und wenn du das 40 Jahre schon machst, dann gehe ich mal davon aus, dass du das gut kennst. 15 Jahren mit TM angefangen und so nach 10, 15 Jahren haben wir uns dann überlegt, wie kommt das, dass wir Transzendenzerfahrung machen, dass wir da drin bleiben und dass wir dann immer wieder rausfallen. Ja, man kommt da ja rein, man bleibt mal manchmal nur Minuten drin, manchmal eine Viertelstunde, manchmal aber auch eine ganze Woche. Auch in der Aktivität, kosmisches Bewusstsein. Und natürlich fragt man sich irgendwann nach 10 Jahren oder 15 Jahren war es bei uns der Fall, wieso fallen wir da immer wieder raus? So begann bei uns tatsächlich das Interesse und die Forschung, was da eigentlich passiert. Es war unser Glück, dass wir auf die Idee gekommen sind, das nicht als einen karmischen Schicksalsschlag zu sehen, sondern dass wir gesagt haben, wir gehen mal von der Hypothese aus, dass wir das selber machen. Wir ziehen uns da raus. Und so sind wir auf die Idee gekommen, mal zu gucken, wie geht das? Wie zieht man sich da raus aus der Transzendenz? Was kann ich denn da tun in mir, um das zu beenden? Damit ich einfach dauerhaft da drin bleiben kann. Und so ist unsere Forschung zustande gekommen. Und die Erkenntnisse daraus bilden die Basis für das, was wir heute diese TAT-Technik nennen, die transzendentale Aufmerksamkeitstechnik. Wir nutzen im Grunde genommen das reine Bewusstsein, ne, was du ja in der Transzendenz erfährst oder bist, das reine Bewusstsein, um diese Knoten, die sich da zeigen, ne, bei genauerem Hinsehen zeigt sich nämlich ein Knoten, ne? Um diesen Knoten tatsächlich zu erforschen und aufzulösen. Wir haben festgestellt, es gibt tatsächlich Knoten, die kann man nur durch erwachtes Bewusstsein auflösen. Die kriegt man nicht mit dem Verstand aufgelöst, die kriegt man nicht durch Gefühlsarbeit aufgelöst, auch nicht durch Körpertherapie. Die geht wirklich nur durch die Kraft der Transzendenz aufzulösen, die Knoten. Und deshalb, wenn du seit 40 Jahren TM machst, ist das natürlich ein Segen. Da kannst du wirklich froh sein, dass du das 40 Jahre durchgehalten hast und mach das ruhig weiter. Und kümmere dich darum zusätzlich, wie du die Knoten, die da noch sind, auflösen kannst. Das ist nicht schwer. Das ist wirklich eine leichte Arbeit für jeden, der das schon kennt, unsere Arbeit. Der weiß, kann das bestätigen, dass das im Grunde genommen eine sanfte, nicht invasive Arbeit ist, wie so eine geführte Meditation. Die TM ist ja eine selbst durchgeführte Mantra-Meditation und du kennst das sicherlich auch, diese geführten Meditationen. Die Tap-Technik, die wir benutzen, die wir entwickelt haben, ist wie eine geführte Meditation und hilft dir, diese Knoten zu lösen, damit auch dein Erwachen dauerhaft sein kann. Dein Transzendieren, dein transzendentales Bewusstsein dauerhaft aufrechterhalten bleibt. Dranbleiben. Auf jeden Fall. Der einzige Fehler, den man machen kann, ist zu früh aufhören. Meistens hört man so einen Millimeter vorm endgültigen Erwachen auf. Mach weiter. Ganz entspannt.
Ja, und vielleicht nochmal für all diejenigen, die jetzt nicht meditieren und schon gar nicht 40 Jahre. Es ist keine Notwendigkeit, ja? Also der Erleuchtung ist es egal, ob du meditierst oder nicht, ja? Das kann in jedem jetzt einfach plötzlich geschehen. Wenn du an dem Punkt bist, dass so ein Schritt, ja, für dich richtig ist, dann wird das geschehen, egal, ob du jetzt meditierst oder ganz andere Dinge machst, ne? Aber wenn es dich dahin zieht, das zu tun, in die Stille zu gehen, dann ist es sicherlich gut, das zu tun. Wenn es dich zu anderen Dingen zieht, dann ist es auch gut, das zu tun. Wobei man da natürlich immer schauen sollte, von welcher Ebene kommt ein bestimmter Wunsch, ne? Kommt das jetzt eher aus der Oberfläche der Strukturen, der Ego-Strukturen, sage ich mal, oder kommt das wirklich tief von meiner Herzensebene? Ne? Wenn es von dort kommt, dann ist es immer auch richtig, dem zu folgen. Mit aller Offenheit für sämtliche Andersartigkeiten der Wahrnehmung von dir selbst und der Welt. Also es ist kein Muss zu meditieren, aber es kann durchaus hilfreich sein.
Romana fragt, wie gehe ich mit menschlichen Wünschen, / Sehnsüchten, zum Beispiel einen Kinderwunsch um? Ich erlebe es manchmal so, dass sie mich ablenken. Und da ist die Idee, dass sie mich vom Erwachen abhalten könnten. Es erscheint wie ein Entweder-Oder.
Und das scheint oft so zu sein, dass Menschen, die auf dem spirituellen Weg sind, das öfter mal so annehmen oder glauben, dass das so sei, dass das sich widersprechen könnte, ne? Aber das ist nicht so. Es kann sogar gerade sehr, sehr hilfreich sein, seinem Wunsch da, hier in diesem Fall dem Kinderwunsch, zu folgen, weil genau das dich eventuell zu dir selbst bringt. Also es ist ein Trugschluss tatsächlich zu glauben, dass das mit Kindern nicht ginge.
Ja, ich habe zwei Kinder, Max und Anna. Ludmilla hat auch ein Kind. Es geht auch mit Kindern. Und dieses Gefühl der Ablenkung, dass man sich ablenkt, das kann man separat für sich als gesondertes Phänomen betrachten. Das hat nichts mit den Kindern zu tun, um Gottes Willen. Kinder haben absolut Priorität. Absolut Priorität. Das Großartigste auf dieser Welt, Kinder. Ja, und wenn man dieses Gefühl von Ablenkung hat, das kann man sich separat anschauen. Das muss nicht unbedingt mit Kindern zu tun haben oder mit der Idee von Kindern. Das kann etwas völlig anderes sein. Also nur so eine Art Projektion auf Kinder oder auf Arbeit oder Freundeskreis oder was einen alles ablenken könnte. In der Regel ist diese Idee der Ablenkung ein Irrtum des Intellekts, der einfach dazwischen funkt und sagt, nein, ich bin auf dem Weg und ich will hundertprozentig jetzt diesen Weg gehen und ich will mich nicht ablenken lassen. Manchmal bringen wir solche Ideen auch aus unserer früheren Inkarnation mit, weil wir lange, lange Inkarnation schon Erwachen und Erleuchtung gesucht haben und dann irgendwann platzt uns der Kragen und wir sagen, so, in meiner nächsten Inkarnation lasse ich mich überhaupt nicht mehr ablenken. Na, so kommen diese Ideen von Askese und von Isolation und Alleine sein zustande. Das ist nicht nötig. Ist nicht nötig. Wir propagieren den Weg, den Weg des Erwachens und der Erleuchtung zu gehen in der ganz normalen Alltagswelt, im ganz normalen Leben, was wir jeden Tag leben. Dem allem ein Okay geben und wirklich schauen, wie das für einen ist. Das ist das Entscheidende. Was kommt für Gefühle hoch? Denen auch ein Okay geben. Die dürfen hochkommen und die Aufmerksamkeit auf diese Gefühle legen. Ganz sanft. Nichts dafür tun, nichts dagegen und wirklich sich die Wahrheit anschauen, die da drin auftaucht.
Ja, und es ist ja so, dass dieses, was du wirklich bist, da das ja sowieso als einziges ist, so kannst du das im Grunde überall entdecken. Du kannst es in dir entdecken, du kannst es aber auch im scheinbaren Außen entdecken. Die gesamte Welterscheinung ist ja im Grunde ein Weckruf für dich selbst, zu dir selbst zurück. Das haben wir uns ja alle sehr geschickt so gebaut. Und deshalb ist das mit den Kindern jetzt zum Beispiel überhaupt kein Problem. Die Kinder können dich sehr wohl erwecken. Wenn du weißt, wie du ein Stück weit die Dinge betrachtest, die da so erscheinen, ne? Wenn du sie als getrennt von dir selbst betrachtest, die unabhängig von dir einfach da sind, die so ihr eigen Ding haben, ihre aus sich selbst heraus bestehende Existenz, dann wirst du Schwierigkeiten haben mit dem Entdecken dieses einen Seins. Aber wenn du dich selbst nicht abtrennst und einmal versuchst, dieser Annahme zu folgen, dass du nicht getrennt bist vom Rest der Welt, dass du nicht getrennt bist von dieser Schöpfung, dann kann das sehr wohl gut funktionieren.
Ja.
Thomas Weiler fragt, wie kann das, was ist, erreicht werden, wenn das, was ist, das ist, was jetzt schon ist?
Ja, genau. Genau. Aus der Sicht und aus der Schau oder dem Seinszustand heraus gibt es nicht zu erreichen. Das ist genau richtig. Weil es ist ja sowieso schon. Da gibt es ja auch kein Hier und Dort. Wo willst du hingehen, wenn du schon da bist, ne? Aber je nachdem, an welchem Punkt des Weges du stehst, ist das ja gar nicht deine Erfahrung. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Du musst ja schauen, wie ist denn meine Selbst- und Welterfahrung? Wie erfahre ich das denn? Erfahre ich dieses sogenannte reine Sein, das So-Sein? Erfahre ich das? Oder fühle ich mich getrennt? Erfahre ich Ungetrenntheit, Einssein oder, ne? Und in dem Moment, wo du dich getrennt erlebst, gibt es was zu erreichen. Nämlich genau im Grunde diese Erfahrung in Anführungsstrichen, diesen Seinszustand von einfachem So-Sein als das, was du wirklich bist.
Ja, im non-dualen Zustand taucht diese Frage tatsächlich gar nicht auf. Warum sollte sie? Aber im nicht non-dualen Zustand, also im dualen Zustand, den wir Menschen im Alltagsbewusstsein ja heutzutage in der Regel erleben, taucht diese Frage natürlich auf, klar. Und ein rein intellektuelles Konzept von der Idee der Non-Dualität ist durchaus überzeugend für den Verstand, zutiefst überzeugend und bewirkt auch tatsächlich bei manchen Menschen spontanes Erwachen. Wenn es das aber nicht tut, spontan, dann ist es halt nötig, dass wir uns doch nochmal in die Niederung der dualen Welt, in der wir ja sowieso gerade sind, hineinbegeben und uns die Sache genauer anschauen. Weil ansonsten verhungern wir. Wir verhungern in jeder Form, wenn wir uns an diesem Konzept der Non-Dualität festhalten, ne? Die den Geist sehr, sehr befriedigt natürlich, aber das Herz nicht und auch den Körper nicht und natürlich die ganze Welt nicht. Das Ende dieses Weges ist natürlich non-dual. Advaita Vedanta, das Ende der Veden. Wenn alles Wissen gewusst wird, endet der Weg. Die Non-Dualität verschluckt im positiven Sinne alles. Die Transzendenz genauso wie die Immanenz, das Diesseits wie das Jenseits, das Absolute wie das Relative. Und das ist natürlich das Ende des Weges und in der indischen Philosophie, im Advaita Vedanta, wird das beschrieben. Die erleuchteten Meister, die das philosophische System erstellt haben, aufbauend auf den anderen indischen System der Philosophie, sind am Ende des Weges angekommen und sagen das so auch. Das ist ein sehr weiser Satz, ein sehr weiser Spruch und es ist auch eine sehr weise Frage dementsprechend. Was soll da noch sein, wenn alles non-dual ist? Wenn wir das jetzt schon sind, wenn wir das schon immer waren? Ja, das ist die Wahrheit am Ende des Weges. Und dann taucht diese Frage auch nicht mehr auf. Als Motivation ist es eine gute Idee, so zu denken, non-dual, und teilweise passiert es Menschen auch, dass allein die geistige Beschäftigung damit so überraschend ist, dass man spontan erwacht. Und das passiert im Satsang häufig. Und wenn das aber nach dem Satsang noch nicht geschehen ist, sollte man zurückkehren in die duale Welt und sein ganz normales Leben leben und sich weiter fortbewegen auf dieser Suche. Sei es, dass man Meditation macht regelmäßig, wie wir das gerade hatten mit der TM, oder einer anderen spirituellen Praxis nachgeht, die es ja vielfältig gibt. Insofern das Ende des Weges nicht verwechseln mit dem Weg selbst.
Der Thomas hat noch dazu geschrieben, also ist das Passieren dieses Meetings jetzt das Ende des Weges?
Ja, für den, der den Weg, das Ende des Weges erreicht hat, ist auch dieses Meeting das Ende des Weges. Das stimmt. Aber alles andere auch. Jedes Wort, das ich spreche, jedes Bild, das ich hier betrachte, jedes Atmen, jeder Gedanke, jedes Gefühl ist immer schon dann aber auch erst das Ende des Weges. Das ist eine gute Beschreibung. So ist das im erwachten Bewusstsein. Allerdings, wenn nur der Verstand das logisch und schlüssig und faszinierend findet, ist es noch lange nicht das Ende des Weges, sondern es ist natürlich eine Aufgabe, ein Hinweis, eine Motivation, sich mit den ja, mit den Tatsachen, die da drin stecken, in dieser Non-Dualität, die ich ja noch erfahre in dem Moment, wirklich zu beschäftigen. Ernsthaft. Und das ist der ernsthafte spirituelle Weg.
Die nächste Frage stellt Stefan. Gibt es im Zustand der Erleuchtung noch Konzepte wie Gott, Wahrheit oder Wissen?
So in diesen Begrifflichkeiten würde man das nicht so sagen. Man kann sagen, alle Konzepte hören auf. Es gibt natürlich trotzdem Gesetzmäßigkeiten, wie diese scheinbare Welt hier funktioniert, und die laufen natürlich weiter. Aber im Grunde genommen wird kein Zeugnis darüber abgelegt, keine Feststellung darüber gemacht. Insofern gibt es keine Konzepte von Gott oder was da noch genannt wurde. Es gibt das alles nicht. Es ist überhaupt nicht von Bedeutung. Wir brauchen die dann nicht mehr. Und es ist ja sowieso so, dass das immer ein schmaler Grat ist, auf dem wir gehen. Wir müssen wirklich aufpassen auch, nicht unbewusst irgendwelchen Konzepten zu folgen, weil wir dann an uns selbst vorbeileben. Es ist immer gut zu schauen, wirklich, wo stehe ich jetzt in meiner jetzigen Erfahrung? Ne? Was ist meine jetzige Realitätserfahrung? Und die braucht ein Okay. Das ist ganz wichtig. Nur von dort kannst du ja losgehen. Ne? Es hilft dir ja nicht, einem Konzept von Erleuchtung zum Beispiel zu folgen, mental, und es selbst gar nicht zu erfahren. Da lebst du ja an dem Punkt deiner Realitätskonstruktion vorbei. In dem Moment gibst du deine Schöpferkraft ab. Insofern also Konzepte und dergleichen, das hört auf. Worte werden vielleicht noch benutzt, um sich darüber auszutauschen, klar. Aber Konzepte, wo eventuell eine Anhaftung dran ist, das gibt es nicht. Denn jegliche Unwissenheit, die ja mit der Anhaftung zu tun hat, löst sich. Und dann verschwindet die Anhaftung und auch das Konzept.
Möchte Roland noch oder? Die nächste Frage kommt dann. Okay. Von Alexandra. Guten Abend und herzlichen Dank für den Satsang. Könnt ihr etwas über die Menschen sagen, die sich um alles und jeden kümmern, außer um sich selbst?
Ja, also alle Knoten, die ich in mir selbst nicht erkenne und löse, projiziere ich unbewusst nach außen. Und von dort aus, wie so ein Spiegel, kehren die als Schicksal zu mir selbst zurück, als Karma. Wenn ein Mensch sich nicht um sich selbst kümmert, spiegelt er alle seine Themen nach außen. So. Und wenn er diesen Mechanismus nicht versteht, dass es letztendlich bei ihm wieder landet, und er sich wieder nicht drum kümmert, passiert das ein ganzes Leben lang. Und dann kümmere ich mich ein ganzes Leben lang um die scheinbar anderen. Und im Grunde genommen versuche ich auf dem Weg, mich um mich selbst zu kümmern, aber nicht in mir selbst, sondern im Außen, bei anderen. Und das wird mir irgendwann auffallen. Irgendwann wird mir genau das auffallen. Mensch, ich kümmere mich um jeden Hans und Franz. Oh, was ist mit mir? Was ist denn mit mir? Wieso kümmert sich niemand um mich und ich selbst kümmere mich auch nicht um mich? Aber ich kümmere mich um alle anderen. Also das ist nicht irgendwie fehlerhaft oder so. Es ist einfach nur eine Verwechslung der Ebenen. Wenn ich mich um mich selbst kümmern will, geht das leichter und schneller, wenn ich es direkt tue. Selbsterforschung, Selbstwahrnehmung, Selbstrückbezug. Zusätzlich kann ich mich natürlich auch um andere Menschen kümmern. Das ist ja eine sehr ehrenvolle Tätigkeit, die ja in der Regel durch Mitgefühl motiviert wird. Das ist ja das, was wir in unserer verkorksten westlichen Welt gut gebrauchen können, dass Menschen sich mehr um andere Menschen kümmern. Es darf nur nicht diese Verwechslung geschehen, dass ich mich nicht mehr um mich selbst kümmere. Es ist gut, beides zu tun. Da in so einem Gleichgewicht zu bleiben. Und wir sagen deshalb immer, die eigene Tasse muss voll sein. Und das, was überfließt am Rand, das ist doch gut, wenn ich das anderen Menschen gebe. Aber es muss doch erstmal was in der Tasse drin sein, damit was überfließt. Weil wenn ich das alles auch gebe, dann ist nichts mehr in der Tasse. Dann habe ich nichts mehr, was ich anderen geben kann. Und deshalb beides machen, sich um sich selber kümmern, damit man sicher und stabil auf dieser Erde steht und wandelt und auch natürlich um andere Menschen kümmern. Und das ist bei jedem Menschen anders, was er da tut. Jeder Mensch hat andere Ideen, was er für andere tun kann, aber immer dieses Gleichgewicht bewahren. Das ist für einen selber besser und auch für den anderen besser, dieses Gleichgewicht.
Lucky fragt, alles ist real und irreal. Kannst du das bitte erläutern? Danke.
Ja. Alles ist real. Das ist die Sicht aus unserem Altersbewusstsein heraus. Und alles ist irreal, ist die Sicht aus der Transzendenz. Weil das, was wir im Altersbewusstsein als Realität hier wahrnehmen, existiert nicht aus sich selbst heraus. Es hat keine eigene Existenz. Und Selbsterforschung ist im Grunde genommen der Weg, dass wir herausbekommen, ja, was hat denn das alles, was wir da draußen so sehen, für eine Existenz? Was ist denn das eigentlich alles? Wo kommt denn das her? Und nach einiger Zeit entdecken wir dann, das, was ich bin, kommt aus einer Quelle des absoluten Seins, des reinen Bewusstseins. Und das, was da draußen ist, kommt aus derselben Quelle. Und was dann kommt, ist die Erfahrung, ich bin das. Du bist das. All dies ist das. Das ist die Erfahrung der Non-Dualität. Aber in dieser Übergangszeit ist die eigentliche Realität real und die scheinbare Realität ist irreal. Und manchmal wird das auch noch vertauscht.
Ja, man kann auch sagen, weder ist es real, noch ist es nicht real.
Ja.
Das darf man mal in sich hineinnehmen. Weder real, noch nicht real. Was bleibt dann, ne?
Ramona fragt, wie ist es bei euch mit Widerständen? Kommen Widerstände, Kampf mit etwas bei euch noch vor? Und falls ja, wie geht ihr in der Situation damit um? Herzlichen Dank.
Ich glaube, das Thema hatten wir vorhin schon. Dadurch, dass keine Bewertung stattfindet und keine Beurteilung und im Grunde auch keine Feststellung über irgendetwas, es sei denn, es ist notwendig aus der Sache heraus, aber das ist ja normalerweise nicht, gibt es so etwas wie Widerstände nicht. Nein. Es ist im Grunde genommen ganz simpel, denn du bist einfach mit dem, was ist. Dauerhaft. Du bist mit dem, was ist. Und im Grunde genommen es wird da keine Feststellung drüber gemacht und insofern kann man auch sagen, dass diese Erfahrung von Polarität, beziehungsweise die Dinge, die normalerweise polar zueinander empfunden werden, so nicht empfunden werden. Sie werden im Grunde nicht polar zueinander empfunden, weil diese Feststellung darüber gar nicht geschieht. Es ist einfach, was ist. Und insofern Widerstand und Nichtwiderstand fällt in einem Punkt zusammen. Und auch alle anderen Gegensatzpaare fallen in einem Punkt zusammen. In dem, was du wirklich bist. Das, was sie sind.
Genau, und wenn du selber in der Erfahrung der Dualität bist, in deinem Alltagsbewusstsein, dann ist es gut, wie Ludmilla schon angedeutet hat, beiden Seiten ein Okay zu geben. Weil wenn du die eine Hälfte deiner Existenz, also deiner Realitätserfahrung, ablehnst, dann lehnst du einen Teil von dir selber ab. Das bringt nichts, das bringt dich nicht weiter. Sondern die Tatsache, dass es in der Form der Dualität auftaucht, zeigt, dass es für dich wichtig ist. Und das kriegt ein Okay. Und dann spürst du mal nach, wie das für dich ist. Wenn beide Seiten so oft auftauchen dürfen. Das, womit du keinen Widerstand hast und das, wo du Widerstand gegen hast. Und du wirst sehen, es taucht auf jeden Fall dann ein getriggertes Gefühl auf. Irgendein Unwohlsein oder irgendeine Wut oder eine Enttäuschung oder eine Traurigkeit. Und das ist die Ursache für diese Dualität. Und es ist gut, diesen auftauchenden Gefühlen endlich mal ein Okay zu geben. Völlig unabhängig von dem, was da draußen dual erscheint, was Widerstände erzeugt. Diese Gefühle in dir wollen wahrgenommen werden, wollen Raum bekommen. Und da legst du die Aufmerksamkeit mal drauf und bleibst da mal 1, 2, 3 Minuten drauf, ohne das gleich geistig abzuwehren. Und dann taucht die Wahrheit auf, das, was wirklich hinter diesen Gefühlen liegt. Und das ist das, was dir diese Dualität, die da Widerstände erzeugt, im Grunde genommen mitteilen möchte. Von außen nach innen betrachtet. Weil es geht immer um dich. Es geht immer darum, wie du etwas empfindest, wie du etwas fühlst, etwas spürst, wie du etwas bewertest. Denn in der Regel sind das falsche Bewertungen. Bewertungen aus unserer Vergangenheit als inneres Kind, wo wir etwas erlebt haben, was wir nicht verarbeitet haben, was wir nicht verstehen konnten und wo wir uns so eine Hilfskonstruktion gebaut haben, so ein Irrtum des Intellekts, der dann später im Erwachsenenleben immer und immer und immer und immer wieder wirkt. Immer taucht etwas auf, weil es noch nicht gelöst ist, dieser Mechanismus, ne? Wir projizieren es nach außen und erschaffen uns außen Situationen, die uns das widerspiegeln. Und wieder taucht es auf und wieder taucht es auf. Und es geht nur um diese inneren Gefühle, die wir da nicht wahrhaben wollen und die wir verdrängen möchten. Und genau die brauchen Raum, die brauchen ein Okay. Und die müssen mal Aufmerksamkeit bekommen. Denn die haben nie und nie Aufmerksamkeit bekommen. Und da drin steckt eine höhere Wahrheit, die uns zu uns selbst führt.
Ja, und man kann vielleicht noch sagen, dass so echte Gefühle, die in dem einfachen So-Sein sind, die sind auch immer lecker. Die sind sehr erfüllend. Und das ist egal, ob du das jetzt als vielleicht Traurigkeit benennen würdest oder Freude oder wie auch immer man das dann benennen mag. Es ist einfach, was ist und es ist erfüllend. Im Grunde hast du eine ganze Palette von Gefühlen als Möglichkeit, dass du sie sein kannst. Und das ist erfüllend, das ist ja.
Die Hanna möchte mit euch sprechen. Ich schalte sie mal frei. Jetzt kannst du deinen Ton anstellen.
Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ich bin auf dem iPad und muss das irgendwo in die Luft halten.
Wir sehen dich.
Aber gut.
Hallo Anna.
Ich hätte eine Frage an euch, und zwar würde mich interessieren, was ist bei euch der Unterschied zwischen einer dauerhaft erwachten Person und einer erleuchteten Person?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir da Unterschiede machen, weil wir gesehen haben, dass der Weg einem Prozess folgt, der tatsächlich ein Stück weit eine Abfolge hat. Und wir sprechen ja von Aufwachen, von Erwachen, das dauerhafte Erwachen und von Erleuchtung. Und wir können dazu sagen, das Aufwachen ist im Grunde genommen etwas, wo wir einen ersten Geschmack bekommen von dem, was wir wirklich sind. So ein Hauch, eine Erfahrung, ein Hu. Was war das? Ne? Das ist so ein Aufwachen und wir wissen, ah, da gibt es noch mehr und das ist jetzt meine Ausrichtung oder ne, meine Richtschnur. Wenn dann dauerhaftes Erwachen geschieht, das ist, wenn unsere Ich-Adresse umzieht von dieser begrenzten Person, von der relativen Ebene hin in dieses Absolute, als dass wir uns selbst erkannt haben. Da entsteht eine neue Dualität, eine Dualität zwischen relativer Welt der Form und dieses Absolute, als was wir uns selbst erkannt haben. Bewusstsein, reines Sein, Gott oder wie du auch das immer nennen möchtest. Und wenn diese Ich-Adresse also umgezogen ist in dieses Absolute und dauerhaft da ist, dann beginnt ein neuer Prozess im Grunde. Und zwar der Prozess, dass diese Dualität zwischen Relativ und Absolut in der Praxis zusammenkommt. Du verwirklichst sozusagen das scheinbare Außen als dein Selbst. Relatives verwirklichst du als dein Selbst als das Absolute. Insofern, relativ und absolut sind ja immer noch so zwei Gegensatzpaare, ne? Da ist eine neue Dualität entstanden mit dem dauerhaften Erwachen. Und das erfordert tatsächlich, laut unserer Erfahrung zumindest, eine gewisse Zeit oder Dauer, diesen Prozess dieses Einswerdens zu verwirklichen. Wobei wir natürlich sagen können, wir sind schon jetzt immer dieses eine. Das ist natürlich so. Aber es geht ja uns um die Erfahrung. Erfahre ich das auch so? Und der Prozess geht dann insofern weiter, dass wir immer sagen, stürz dich rein in die Welt. Ne? Geh mitten rein. Erwachen, Erleuchtung geht mitten durch das Leben. Im Hier und Jetzt. Du brauchst dafür nicht nach Indien fahren oder dich in einem Ashram zu verkriechen. Das kannst du auch alles tun. Das ist auch alles völlig in Ordnung. Aber es muss nicht so sein. Du kannst hier und jetzt und mitten im Leben erwachen und auch diese Erleuchtung, dieses Verwirklichen des einen Seins kannst du hier schaffen?
Dankeschön. Das ist immer noch schwierig.
Ja, hast du da eine Frage zu?
Ja, mir ist nicht ganz klar, was das heißt, du verwirklichst. Also wenn du dieses absolute Sein nennst, dann meinst du ja etwas, vielleicht das Göttliche. Und dann würde ja sehr heißen, die Erfahrung, ich bin das Göttliche.
Ja.
Und verwirklichen würde dann heißen, dass du das in die Welt trägst.
Naja,
das richtig?
Dass du verwirklichen heißt, dass wenn du diese Erkenntnis zum Beispiel machst, die mag ja vielleicht erstmal auf der mentalen Ebene dass es ist natürlich erstmal so, dass du das tatsächlich in dir, in deinem Sein vollständig verlebendigst.
Okay. Darf ich noch eine andere Frage stellen?
Ja.
Meine andere Frage, habt ihr Schülerinnen oder Sch also Schüler oder Schülerinnen, die das erreicht haben, die Erleuchtung? Oder sind alle irgendwo noch auf dem Weg von Aufwachen?
Ja, das ist tatsächlich ganz individuell verschieden. Die Menschen, die mit uns Kontakt aufnehmen, haben in der Regel schon Transzendenzerfahrung gemacht. Sie haben also schon Zustände erlebt und erfahren, wo sie dieses göttliche Sein als ihr eigenes Selbst erkannt haben. So, wir nennen das die ersten Aufwachenserfahrungen, die ersten, das ist noch nicht dauerhaft, das verschwindet wieder. Aber es ist mal da gewesen. Was wir dann bei unserer Begleitung und in unseren Kursen vermitteln, ist, wie dieser Weg weitergeht, nämlich hin zum dauerhaften Erwachen, was man dafür wirklich tun kann. Und wenn das erreicht ist, das dauerhafte Erwachen, wie ich dann wieder in die Welt zurückkehre, um all das, was ich in der Welt wahrnehme, die anderen Menschen, die ganze Natur, die ganze Schöpfung, auch erkenne als mein eigenes göttliches Selbst, als das göttliche Selbst, was ich bin. Denn das ist ja noch nicht geschehen. Im dauerhaften Erwachen ist ja erstmal nur das eigene Selbst als das göttliche Selbst erkannt und identifiziert worden. Der nächste Schritt, und darauf bestehen wir, also da versuchen wir jeden zu motivieren, ist tatsächlich in die Welt hinauszugehen und auch die anderen Menschen als das göttliche Selbst zu erkennen, was wir selber sind, und die ganze Natur und den ganzen Kosmos. Das führt dann zur Erleuchtung, zum Einheitsbewusstsein. Denn es ist klar, wenn man erstmal dieses dauerhafte Erwachen hat, dann sagt man sich, ja, jetzt ist es ja geschafft. Die Suche ist vorbei. Ich erfahre die göttliche Glückseligkeit. Mein Leben ist ohne Sorgen und alles ist gut. Ich bin da endlich frei von. Ja, das ist ein riesiger Schritt und es ist auch völlig normal, dass man da eine Zeit lang in diesem Zustand einfach so bleibt. Und das kann man auch bis zum Ende seines Lebens. Das kann man machen. Aber es gibt noch einen Schritt weiter. Es gibt noch einen Schritt weiter, dass wir dieses göttliche Sein auch in jedem anderen erkennen und in der ganzen Schöpfung, und das führt zum Einheitsbewusstsein. Das ist natürlich nochmal eine Nummer anders. Aber das muss niemand machen. Jeder kann da, wo er steht, einfach glücklich und zufrieden sein. Auch Menschen, die ganz normal im Alltagsbewusstsein glücklich und zufrieden sind bis ans Ende ihrer Tage, das ist ja völlig okay. Aber ja, der Weg geht an diesen Punkten auch noch weiter. Und das ist natürlich wirklich großartig. Und das nennen wir dann Erleuchtung, wenn dieses Einheitsbewusstsein da ist. Und das nennen wir auch die wirkliche wahre Befreiung, weil diese Dualität vollständig weg ist. Vorher ist ja immer noch irgendwie eine Dualität da. Du bist erwacht und rennst dann zwischen Leuten rum, wo du siehst, die sind alle nicht erwacht. Das ist ja noch eine Dualität. Und die verschwindet auch noch, wenn du dieses göttliche Selbst in jedem siehst, in allem siehst, was du anschaust, fühlst, spürst, schmeckst, riechst. Ja.
Ja, das ist vom Verstand, das ist vom Verstand her ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber wenn du vielleicht schon diesen Geschmack einmal gemacht hast, von eins sein, das ist so eine Floskel, ne? Die wird so viel mit so rumgeschleudert. Aber es ist mit dem Verstand nicht zu verstehen und auch nicht vorzustellen, wie das ist. Denn es ist ja nicht so, dass da jetzt ein Baum ist und du bist hier und dann sagst du, ich und der Baum sind eins. Das ist ja nicht so, sondern da ist ja gar kein Baum. Und hier ist ja auch niemand. Und trotzdem erfährst du aber dieses als ein und dasselbe. Als das, was es eben ist, ohne dass du das bezeichnen musst, ne? Also.
Vielen Dank.
Okay.
Was Neues ist.
Ja, und in dieser Übergangszeit ist auch manchmal das Gefühl da, dass jedes Handeln, was man macht, einen aus der Transzendenz herauszieht. Das ist so ein Übergangszustand. Rein in die Transzendenz, wieder raus, wieder rein, wieder raus. Und das zunehmende Verbleiben in der Transzendenz, das zunehmende Verbleiben im erwachten Bewusstsein führt ein Raus aus diesem Widerspruch. Das heißt, dieses Nichthandeln findet in der Erfahrung auch statt, wenn wir handeln. Tun aus dem Nichtstun heraus. Handeln aus dem Nichthandeln heraus. Das ist der Weg, wie dieser Widerspruch gelöst wird. Aber manche Menschen erfahren die Transzendenz, erfahren ihr göttliches Selbst und sagen, wow, da will ich für immer drin bleiben und ich will da auch gar nicht mehr raus. Ich will am besten gar nichts mehr tun. Ja, da haben wir den klassischen Yogi, der dann in Indien am Straßenrand sitzt und sagt, ja so, ich habe Gott erkannt, da tue ich jetzt nichts mehr. Und in Indien ist es ja auch eine Kultur, dass man diesem Menschen dann auch eine Schüssel Reis hinstellt, damit er nicht verhungert. Aber in Deutschland geht das nicht so gut. Deshalb der bessere Weg ist, tatsächlich zu erkennen, dass dieses Nichthandeln, das Verbleiben in der Transzendenz bedeutet, aber das Handeln trotzdem möglich ist. Und das ist am Anfang ein Rein und Raus, ein Rein und Raus. Einfach weitermachen, die Transzendenz sorgt dafür, dass diese Stabilität im Nervensystem da ist und dass man dann nicht mehr rausgeholt wird aus diesem Zustand. Das ist ein ganz natürlicher Prozess.
Danke.
Ja.
Die nächste Frage von Lorena. Irgendwie verstehe ich nicht, was ihr mit Erwachen meint. Wenn alles so bleibt, wie es schon immer war, was ist der Unterschied und woran erkenne ich es?
Naja, mit dem Erwachen zu dir selbst, zu dem, was du wirklich, wirklich bist und was auch alles andere ist. Hört die Suche auf. Es kehrt Frieden ein in dir. Es gibt nichts mehr zu tun. Es ist eine andere Selbst- und Welterfahrung, die du dann lebst. Und ja, das wird oft so beschrieben. Einerseits ist nichts anders als vorher und andererseits ist alles anders. Und so kann man das im Grunde genommen tatsächlich auch sagen. weil du auch erkennst, in dem Moment, wo du dich selbst erkennst, dass das ja immer schon da war und dass du das ja auch immer schon bist und du wunderst dich, dass du das noch nicht vorher gesehen hast. Hey, es ist doch direkt vor deinen Augen. In der Unendlichkeit, als die Unendlichkeit. Es ist immer da. Es war nie nicht da und es kann ja auch gar nicht sein. Und dieses Gewahrwerden, sag ich mal, das erzeugt oder ist einfach der Frieden, ich weiß nicht, die Worte sind schwierig dafür zu finden, aber es ist, ja, ich würde mal dieses Wort jetzt nehmen, ein tiefster Frieden, ein tiefstes Angekommensein. Das sind im Grunde genommen alles schon wieder zu viele Worte, ne? Aber deine Suche, falls du suchst, hört auf. Vielleicht kannst du da dich so ein bisschen ranpirschen, wenn du dir vorstellst, dass du eine Sehnsucht hast. Wohin geht die Sehnsucht? Was macht die Sehnsucht aus? Und dann versuchst du mal reinzuspüren, wie es wäre, wenn du da schon wärst oder wenn die Sehnsucht sich erfüllen würde, ne? Und so ist diese Erfüllung auch, nur ist sie noch viel umfassender, als du dir vorstellen kannst. Das Erwachen krempelt dich einfach völlig um. Es krempelt deine Wahrnehmung von dir selbst und von der Welt völlig um. Nicht du bist in der Welt, die Welt ist in dir. Das ist eine große Überraschung, wenn man das erfährt. Daran denkt man normalerweise nicht, wenn man so gewöhnlich irgendwie normal aufgewachsen ist und sich immer erlebt hat als ein Mensch in der Welt. Man macht sich auch keine Gedanken normalerweise darüber, dass es anders sein könnte. Aber das ist ja auch einer der ersten Schritte, dieses Mal für sich in Erwägung zu ziehen, dass alles ganz anders eventuell ist, als du denkst und als du annimmst. Und dich einfach mal öffnest für die Möglichkeit, dass es alles anders sein kann.
Katharina fragt, dunkle Nacht der Seele trifft das, was ich durchmache. Einfach durchleben oder wie geht das? Integrieren, transformieren, genau.
Ja. Also, du kannst für dich versuchen zu unterscheiden, um was für Phänomene es sich da handelt. Es gibt eine Phase in der dunklen Nacht der Seele, die kannst du tatsächlich nur in Hingabe durchwandern. Da nützt es und hilft dir nichts, dass du immer meinst, du könntest im Außen irgendwas verändern, weil das wird dann sehr schmerzhaft. Aber du kannst dich dem dann hingeben. Und andererseits kannst du aber erforschen und schauen, ob das, was sich da in dir zuträgt, ob dir das bekannt vorkommt aus deinem Leben und du eventuell so etwas schon mal erlebt hast. Weil dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass da ein Knoten ist. Und diesen Knoten kannst du lösen. Da kannst du wiederum was tun. Aufmerksamkeit drauflegen. Nichts dafür und nichts dagegen tun. Einfach mal darauf verweilen, auf dem Phänomen, was sich dir da zeigt. Dem ein Okay geben Aufmerksamkeit drauf und einfach mal damit sein und mal schauen, was sich zeigt. Ob du das kennst aus deinem Leben, wann das begonnen hat. Und dieses andere Phänomen, wo wir tatsächlich nur in Hingabe durchlaufen können, das kannst du unterscheiden von dem anderen. Weil du nämlich dann keinen Anhaltspunkt wirklich bekommst, aus diesem Leben zum Beispiel oder auch aus dem anderen, wenn man daran glauben möchte, mit was das zu tun hat, sondern es ist dann einfach wirklich dieses Durchwandern der Urgefühle, Urgetrenntheit, Urwertlosigkeit, Urverlassenheit, Gottverlassenheit und so, ne? Das sind ja die Gefühle, die wir, weil wir bisher Erwachen noch nicht erfahren haben, noch nie wirklich vollständig in uns lösen konnten. Und deshalb sind die so mächtig. Die haben ihren Ursprung irgendwann. Sie kommen uns sehr vertraut vor. Und das sind die Dinge, die wir tatsächlich durchwandern müssen, wo sich im Grunde auch deutlich unser sogenanntes Ego abschleift und am Ende nichts mehr übrig bleibt. Und das ist ja dann auch das Ende der dunklen Nacht der Seele.
Felix schreibt Dankeschön zur Antwort vorhin. Und der Bernd mit den 40 Jahren TM schreibt Danke. Ich meditiere weiter und versuche demnächst zu euch zu kommen. Romana auch Danke. Linde hat noch eine Frage. Meine Frage ist immer noch, muss mein Nervensystem eine gewisse Stabilität erlangen, zum Beispiel durch Trauma bzw. Knotenlösung?
Also dem Erwachen und der Erleuchtung ist dein Trauma völlig wurscht. Und auch dein Nervensystem und deine Stabilität, das ist dem Erwachen und der Erleuchtung wurscht. Wenn du dran bist, bist du dran. Was dann allerdings noch an Arbeit kommen kann, wir hatten das über die dunkle Nacht der Seele ja schon kommuniziert hier, sind bestimmte Integrationsarbeiten. Trauma Arbeit ist so eine Sache. Wir sagen da jetzt nichts gegen Traumaarbeit. Und wenn Menschen sagen, ich bin traumatisiert, ich möchte durch einen Traumatherapeuten meine Trauma lösen, da sagen wir jetzt nichts gegen. Weil es ist ja sehr hilfreich. Wenn man sich dann wohler fühlt und stabiler in der Welt steht und in seinem Leben glücklicher ist, dann ist das für sich ja schon eine sinnvolle Arbeit. Traumaarbeit in der Form, wie sie heute als Traumatherapie angeboten wird, hat aber nichts mit Erwachen und Erleuchtung zu tun. Und das darf man auch nicht vermischen. Wenn man sich wohler fühlt, dann ran an den Speck. Das merkt man ja sehr schnell, ob es einem gut tut. Und dann weitermachen und die Traumageschichten lösen mit dem Traumatherapeuten. Man macht das ja nicht aus Spaß. Zum Traumatherapeuten gehe ich ja im Grunde genommen erst, wenn es mir so schlecht geht, wenn ich mich so unwohl fühle in meiner Haut, dass ich quasi gar nicht mehr weiß, wie soll ich denn jetzt den nächsten Tag überstehen? Wie soll ich mein Leben überstehen? Und dann ist das ja gut. Insofern, ja, mach das. Aber nicht vermischen mit Erwachen und Erleuchtung und nicht vermischen mit Spiritualität. Wir wollen immer gerne sagen, dass man Spiritualität nicht als Bypassing nutzt. Ihr kennt wahrscheinlich den Begriff Spiritual Bypassing. Die Dinge werden dann so vermischt alle, dass das eigentliche Thema, worum es geht, gar nicht mehr gesehen wird, sondern man ist dann spirituell und irgendwie mogelt man sich an allen möglichen Dingen, die wichtig sind, vorbei. Insofern ja, wenn du einen guten Traumatherapeuten hast und Traumatherapie machst, mach das. Das ist gut, das ist in Ordnung mit Erwachen und Erleuchtung, aber hat das nicht zu tun. Beim Erwachen geht es um andere Dinge. Und auch die Idee mit dem Nervensystem und dem stabilen Nervensystem, das ist so ein Konzept. Das ist so ein Konzept, aber dem Erwachen ist es auch wurscht, ob du ein stabiles Nervensystem hast oder nicht. Es trifft den, den es treffen soll. Und dein Nervensystem kann noch so stabil sein. Und ich kenne viele Menschen, die ein sehr stabiles Nervensystem haben, aber die von Erwachen und Erleuchtung noch nie was gehört haben und die sich auch überhaupt nicht dafür interessieren. Also fokussiere dich, wenn du Erwachen und Erleuchtung wirklich willst, auf das Thema Erwachen und Erleuchtung und nicht so sehr auf diese Randthemen wie Traumata und Nervensystem und solche Dinge. Das machst du einfach, damit du dich wohler fühlst im Leben und eine stabile Ich-Stärke bekommst. Und das ist sicherlich auch gut für deinen spirituellen Weg. Aber nicht vermischen, das ist nicht nötig.
Ja, ich würde auch sagen, Fokus auf das Erwachen legen und trotzdem aber, ja, wenn du dich nicht wohlfühlst, dich um diese Dinge kümmern. Wichtig, ne? Auf jeden Fall. Und ich würde auch gerne noch ein Stück weit aber sagen, für das dauerhafte Erwachen, dass du wirklich dauerhaft die Ich-Adresse umziehst und dauerhaft als dieses Sein lebst, ist es tatsächlich von Vorteil, wenn du dein Nervensystem so, sage ich mal, in Ruhe hast, dass es auch die Stille, die du bist, widerspiegeln kann. Also wenn da jetzt etwas ist in dir, unbewusste Schichten oder was auch immer, die Unruhe in dir und deinem Nervensystem erzeugen, dann kommt das nach dem Erwachen ja sowieso auf den Tisch. Und es wird dann so geschehen, dass du das löst und damit dein Nervensystem auch zur Ruhe bringst. Dieses Erwachen zum Selbst ist da tatsächlich ja das A und O, sagen wir immer, ne? Und dennoch ist es so, die Dinge kommen auf den Tisch, die da noch in Unwissenheit sind, weil das sind ja die Dinge, die in uns das Gefühl von Getrenntheit erzeugen, diese Unwissenheiten. Und da vor der Einheit nichts zurückbleiben kann, kommt das natürlich in dein Bewusstsein und will dann auch zur Ruhe gebracht werden und wird es auch. Ja? Sodass dein Nervensystem irgendwann in der Lage ist, dauerhaft diese Stille, die du bist, wiederzuspiegeln.
Ich lese eine letzte Frage vor von Ramona. Wie ist es mit dem Thema der Spiegelung? Sind Menschen, die im bewussten Sein oder erwacht sind, klarere Spiegel als Menschen, die noch sehr unbewusst sind? Wie ist eure Wahrnehmung dazu?
Ja, das ist ganz einfach. Da gibt es einen hübschen Spruch, der heißt, der Dieb sieht nur Buddhas Taschen. Und einen klareren Spiegel als Buddha kann man sich ja kaum vorstellen. Aber der Dieb, der verknotet ist und unlautere Absichten hat, sieht halt nur Buddhas Taschen. Der sieht nicht Buddhas Erleuchtung.
Also man kann da vielleicht noch was zu sagen, aber ich finde das gut. Also ein Mensch, sage ich jetzt mal, der dieser Befreiung, von der wir hier ja reden, sehr nahe gekommen ist oder sie verwirklicht hat, diese Befreiung, der hat natürlich in sich mehr Möglichkeiten, sage ich mal, jemanden deutlich zu spiegeln, als jemand, der in sich eher unfrei ist, mit vielen Unwissenheiten. Da ist ja die Möglichkeit, unmittelbar in dem Moment zu agieren, wie die Situation es erfordert, nicht unbedingt gegeben. Da spielen ja dann andere Dinge meistens noch eine Rolle, ne? Zum Beispiel, dass man eine Rolle spielt oder sich verhält, wie die Gesellschaft das gerne haben will. Oder wie man selbst meint, dass es sein müsste, weil man darf bestimmte Dinge nicht sagen. Oder so, ne? Also diese Unfreiheiten führen natürlich dazu, dass die Kommunikation zwischen Menschen nicht mehr so ganz authentisch ist. Und dann ist natürlich der Spiegel auch ein Stück weit verzerrt. Aber das ist im Grunde genommen alles überhaupt nicht wichtig. Weil das, was wichtig ist, ist dein Gefühl dazu, wie das für dich ist, wenn jemand dich spiegelt. Es ist völlig egal, ob das jetzt ein klarer Spiegel ist oder ein verzerrter Spiegel. Du kriegst was gespiegelt und dann kannst du schauen, wie das eigentlich für dich ist, ne? Das ist ja das Wichtige, vom Gefühl her. So, und dann kannst du schauen, hast du damit was zu tun? Von deinem Gefühl her, oder ist das jetzt vielleicht auch die Marotte desjenigen da? Das ad acta legen. So. Da würde ich nicht so ein Gewicht drauflegen jetzt auf die Reinheit des Spiegels, sondern einfach schauen, wie etwas für dich ist. Und das ist ja sowieso unser Tipp, sich öfter mal diese Frage zu stellen, wie ist das jetzt für mich? Und dann damit zu sein, mit dem, was da auftaucht.
Ja, es wären noch ganz viele Fragen gewesen, aber das ist jetzt zeitlich, wäre es wahrscheinlich noch eine Stunde weitergegangen. Ja, vielleicht dann nächstes Mal die Fragen noch mal stellen, wenn es dann noch wichtig ist. Ja, und euch ganz herzlichen Dank für euer Sein, für das Beantworten unserer Fragen und dass alle dabei waren. Ja, herzlichen Dank für Satsang.
Herzlichen Dank an alle. Namaste.
Namaste und tschüss.
Tschüss.